Hermann H. Waller. Meine Marke. Was Unternehmen authentisch, unverwechselbar und langfristig erfolgreich macht. Blink Nummer 1. Marken sind beinahe so alt wie die Menschheit. Die Geschichte der Marke fängt nicht erst bei modernen Markenartikeln wie Coca-Cola oder Tempo an, sondern schon in der Frühgeschichte der Menschheit. Bereits vor Zehntausenden von Jahren verwendeten Clans Marken, um ihre Reviere zu markieren. Solche Marken waren üblicherweise Totems, also Familienwappen, die andere Clans darauf hinwiesen, dass sie sich in einem definierten Territorium befanden. Mit Marken konnten nicht nur Gebiete gekennzeichnet werden, sondern auch Gegenstände. Im alten Ägypten wurden zum Beispiel Ziegelsteine von ihren Herstellern mit Symbolen versehen. Diese Form des Markengebrauchs erwies sich als nützlich, denn Käufer konnten so nachvollziehen, von welchem Hersteller ein Produkt gefertigt worden war, und die Hersteller profitierten davon, weil Käufer gezielt nach ihren Produkten Ausschau halten konnten. Später, im Mittelalter, wurde jeder Handwerker und Händler, der in einer Zunft Mitglied war, verpflichtet, seine Ware zu kennzeichnen. Stellte so jemand etwa einen Stuhl her, musste er diesen mit einem Herstellerzeichen versehen. Das gleiche galt für Händler, die zum Beispiel mit Lebensmitteln handelten. Ihre vorher namenlosen Säcke und Kisten mussten nun etikettiert werden, damit sie sich von denen der Konkurrenz unterscheiden ließen. Die ultimative Zuspitzung erfuhr diese Art des Markengebrauchs während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Produkte wurden nun standardisiert und massenhaft hergestellt und konnten durch neue Transportmöglichkeiten im ganzen Land vertrieben werden. Damit diese Produkte aus der Masse herausstachen und sich bei den Käufern einprägten, gaben ihre Hersteller ihnen eigene, spezifische Markennamen, statt wie vorher lediglich Zeichen ihrer Herkunft. In dieser Zeit entstanden uns heute noch bekannte Marken wie Maggi im Jahr 1887, Odol 1893, Persil 1907 oder Nivea 1912. Blink Nummer 2. Die heutige Produktvielfalt lässt einst erfolgreiche Branding-Rezepte alt aussehen. Von der Industrialisierung bis in die 1960er Jahre hatten es die Unternehmen in westlichen Industrienationen größtenteils mit Verkäufermärkten zu tun. Das heißt, die Nachfrage nach Produkten war größer als ihr Angebot. Ein für Unternehmen paradiesischer Zustand, denn sie konnten ohne großes Risiko produzieren und wachsen. Was sie herstellten, wurde auch abgenommen. Branding, also Markenbildung und Führung, verlief damals in der Regel nach dem immer gleichen Rezept. Dieses lautete: Qualitätsmerkmale bewerben. Ein Produkt konnte zu einer Marke werden, indem es für bestimmte herausragende Qualitäten stand und diese so oft beworben wurde, bis die Botschaft beim Kunden hängen blieb. Zwei Beispiele aus dem Jahr 1964 zeigen das. Rittersport war bekanntlich quadratisch praktisch gut und Dasch wusch so weiß, weißer geht's nicht. Ab Mitte der 60er setzte jedoch ein tiefgreifender Wandel ein. Verkäufermärkte wurden zu Käufermärkten, das Angebot übertraf also die Nachfrage. Als Folge dieser Entwicklung haben wir seither bei allem, was wir kaufen, die Qual der Wahl. Dutzende von Produkten buhlen um unsere Aufmerksamkeit. Und alle behaupten von sich, sie seien die leckersten, gesündesten oder die am weißwaschendsten. Für Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, bedeutet dieser Wandel vor allem eins. Es reicht heute nicht mehr aus, Markenbildung nach den bewährten Rezepten der Vergangenheit zu betreiben. Einfach bestimmte Qualitätsmerkmale eines Produkts hervorzuheben, ist wirkungslos. Denn die Konkurrenz behauptet von ihrem Produkt genau dasselbe. Warum zu einem bestimmten Waschmittel greifen, wenn doch auch alle anderen sparsam sind, weißwaschen und die Wäsche schonen? Aber wie sieht eine zeitgemäße Branding-Strategie aus? Blink Nummer 3. Die Spitzenmarken unserer Zeit sind Wir-Marken. Wir leben in einem Zeitalter des Zuviels, stellt Marketing-Experte Hermann Scherer fest. Unfassbar viele Angebote konkurrieren um unsere Aufmerksamkeit und um unser Geld. Jedes Jahr werden 30.000 neue Konsumgüter auf den deutschen Markt geworfen. Und die Konkurrenz ist groß. Nur 30% der neuen Produkte überleben das erste Jahr. Nichtsdestotrotz wird dieses Meer unzähliger Angebote zuverlässig von einigen Leuchttürmen überstrahlt. Spitzenmarken wie Coca-Cola, Google, Apple, DM oder Porsche schaffen es, stetig unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und einen Logenplatz in unseren Köpfen zu besetzen. Diese und weitere ähnlich erfolgreiche Unternehmen lassen sich als Wir-Marken bezeichnen. Solche Wir-Marken stechen hervor, weil sie mehr bieten als nur reine Produktversprechen aller »Ich schmecke besser« oder »Ich fahre schneller«. Stattdessen ist es ihnen gelungen, einen emotionalen Zugang zu ihren Kunden zu finden und so eine verschworene Gemeinschaft mit ihnen zu bilden. Sie ermöglichen es, dass sich Kunden nicht nur als Kunden fühlen, sondern als Freunde, Gleichgesinnte und Partner auf Augenhöhe. Die 1-Million-Dollar-Frage lautet natürlich: Wie mache ich meine Marke zu einer Wir-Marke? Die Antwort darauf lautet leider zunächst: Es gibt kein allgemeingültiges Geheimrezept, keine Wir-Marken-Checkliste. Allerdings sind Wir-Marken trotzdem keine Zufallsprodukte. Hinter ihnen steckt eine Menge harter Arbeit, gute Ideen und Kreativität. Wir können diese Wir-Marken analysieren und aus ihren Erfolgen lernen. Genauso wie wir aus den Fehltritten und Misserfolgen gescheiterter Marken etwas mitnehmen können. Denn irgendetwas müssen Apple, Coca-Cola und DM definitiv besser gemacht haben als BP, Opel oder Schlecker. Blink Nummer 4. Wir-Marken räumen der Markenbildung den höchsten Stellenwert ein. Hinter Wir-Marken stehen sogenannte Brand-Guided Companies, also markengetriebene Unternehmen. Eine starke Marke ist für sie zentral für den Geschäftserfolg. Markengetriebene Unternehmen versprechen mit ihrer Marke viel und lösen dieses Versprechen dann auch ein. Ihre Marke ist die Triebfeder aller strategischen Entscheidungen im Unternehmen, egal ob im Management, Marketing, in der PR oder dem Vertrieb. Alle Bereiche handeln und entscheiden danach, was die Marke ihnen vorgibt. Ein Beispiel. Die Marke Google steht für Spaß, Freundlichkeit, Anderssein. Also richtet sich Google konsequent nach diesen Attributen aus. Den Mitarbeitern bietet man nicht nur Kletterwände im Foyer, sondern auch Google-Aktienpakete oder die Möglichkeit, 20% der Arbeitszeit für Projekte zu nutzen, die die Mitarbeiter sich selbst ausdenken können. Deren Ergebnisse führten unter anderem zu erfolgreichen Produkten wie Gmail und AdSense. Auch nach außen tritt Google seinem Markenversprechen entsprechend auf, zum Beispiel mit buntem Logo und lustigen Sprüchen. Doch auch Google ist nicht vor Fehlern gefeit. Zuletzt gefährdeten das aggressive Wachstum des Unternehmens und die massenhafte Datenspeicherung das Ansehen der Marke. Plötzlich erscheint Google vielen Nutzern nicht mehr als sympathischer Kumpel von nebenan, sondern als gefährliche Datenkrake. Die konsequente Ausrichtung der Brand-Guided Companies auf ihre starke Marke wirkt sich auch auf die Zuständigkeit der obersten Etage aus. Markenführung ist Chefsache. Sie wird nicht ans Marketing delegiert, sondern als Hauptaufgabe der Unternehmensleitung gesehen. Ob Apple, Bionade, Amazon oder Red Bull. Bei all diesen Spitzenmarken werden die Leitlinien der Marke vom Management vorgegeben und dort auch authentisch vorgelebt. Blink Nummer 5. Wir-Marken haben einen festen Markenkern. Welche Gedanken und Assoziationen löst die Marke Harley-Davidson bei dir aus? Und welche dagegen die Marke Hip? Wahrscheinlich verbindest du Harley-Davidson mit Freiheit und wilden Abenteuern, Hip dagegen mit Bodenständigkeit, Vertrauen und Geborgenheit. Damit liegst du, wahrscheinlich zur Freude der Marketingverantwortlichen der beiden Firmen, gar nicht so falsch. Denn beide Unternehmen sind Paradebeispiele für einen klar verständlichen, festen Markenkern. Werden wir mit diesen Marken konfrontiert, wissen wir sofort, wofür sie stehen. Ein Markenkern ist in gewisser Weise die Seele einer Marke. Er drückt das aus, was ein Unternehmen, eine Marke, im Innersten zusammenhält. Wichtig ist er vor allem deshalb, weil er den Menschen klar zeigt, womit sie es bei der Marke zu tun haben. Er grenzt eine Marke von anderen Angeboten ab und vermittelt gleichzeitig Zuverlässigkeit und Kontinuität. In einer unübersichtlichen, chaotischen Warenwelt kann ein klarer Markenkern damit wie ein starker Anker wirken. Alle Spitzenmarken unserer Zeit haben einen Markenkern. Apple steht für Benutzerfreundlichkeit und schönes Design, BMW für Fahrspaß, IKEA für Lebensqualität. Doch natürlich gibt es auch Negativbeispiele. Firmen, die ihren Markenkern verraten und dadurch ihre Marke ruiniert haben. Opel stand zum Beispiel bis in die 70er Jahre hinein für Zuverlässigkeit, doch danach begann eine wahrhaft selbstzerstörerische Geisterfahrt. In den 80er Jahren verspielte Opel seinen Ruf als der Zuverlässige durch zahlreiche Qualitätsprobleme. Und später verwirrte das Unternehmen die Menschen mit Richtungswechseln im Marketing und unklaren Markenbotschaften. Seit 2002 änderte sich der Werbeslogan von »Frisches Denken für bessere Autos« über »Wir bauen ihr Auto«, eine Generation voraus, entdecke Opel, bis hin zu wir leben Autos. Heute weiß niemand mehr, wofür Opel eigentlich steht. Blink Nummer 6. Wir-Marken wecken positive Emotionen. Warum horchen wir in einem Gespräch auf einer Gartenparty, das wir vorher gar nicht bewusst verfolgt haben, plötzlich auf, wenn der Name unseres Partners fällt? Weil wir Stichwörter, die etwas bezeichnen, zu dem wir eine emotionale Beziehung haben, bevorzugt wahrnehmen. Aufs Marketing übertragen bedeutet das, es bringt nichts, seine Zielgruppe auf eine rein sachliche, rationale Weise anzusprechen. Ob ein Produkt jetzt noch besser, schneller, weißer ist aufgrund dieser einzigartigen, neu entwickelten Zusatzformel, die die klügsten Wissenschaftler in geheimen Laboren ertüftelt haben, ist uns herzlich egal. Worauf unsere Aufmerksamkeit stattdessen anspringt, sind Dinge, die uns auf positive Weise emotional ansprechen. In anderen Worten, wir kaufen, was uns ein gutes Gefühl gibt. Werfen wir in diesem Zusammenhang einen Blick auf den berühmten Pepsi-Test, der 2003 von Neurowissenschaftlern durchgeführt wurde. Blindtests ergaben, dass Pepsi den meisten Testnutzern besser schmeckte als Coca-Cola. Zudem wies man bei dem Genuss von Pepsi per Kernspintomographen eine stärkere Gehirnaktivität im Bereich des Belohnungszentrums nach. Sobald die Probanden allerdings wussten, welche Marke sie konsumierten, änderte sich ihre Meinung. Nun schmeckte ihnen Coca-Cola besser und auch ihre Gehirnaktivität änderte sich. Bei Coca-Cola erhöhte sich die Aktivität in dem Bereich, der für das Selbstbild des Menschen steht. Der Pepsi-Test zeigt uns, dass die Wirkung einer starken Marke, die positive Assoziationen auslöst, stärker ist als das Votum unserer Geschmacksnerven. Greifen wir im Supermarkt zu Coca-Cola, liegt das nicht daran, dass sie uns objektiv betrachtet besser schmeckt als ihre Regalnachbarn. Der eigentliche Grund ist, dass wir mit der Marke Coca-Cola eine ganze Reihe positiver Gefühle verbinden. Jugend, Coolness, den American Way of Life. Dieses Prinzip gilt natürlich auch für all die anderen Spitzenmarken unserer Zeit. Eine Harley-Davidson vermittelt uns das Gefühl von Freiheit. Das Notizbuch Moleskin steht für Intellekt und Kreativität und so weiter und so fort. Spitzenmarken geben uns mehr als nur Produktversprechen. Sie liefern einen emotionalen Mehrwert und bedienen die Wünsche, Träume und Sehnsüchte ihrer Kunden. Blink Nummer 7. Wir Marken erzählen faszinierende Geschichten. Warum tun wir uns so schwer damit, uns Details aus der faktenlastigen PowerPoint-Präsentation unseres Kollegen zu merken, obwohl wir sie erst heute Vormittag gesehen haben? Während wir uns hingegen lebhaft an die Märchen der Brüder Grimm aus unserer Kindheit erinnern können. Weil die Brüder Grimm unserem fleißigen, aber fantasielosen Kollegen eines voraus haben. Statt trockener Zahlen und sachlicher Argumente erzählen sie traurige, lustige, spannende und verblüffende Geschichten. Auch das erfolgreichste Buch aller Zeiten, die Bibel, lebt von ebensolchen Erzählungen. Ohne sie wäre die Bibel nie zu einem Verkaufsschlager und der jüdische wie christliche Glauben nur ein kurzes Zwischenspiel ohne große Auswirkungen auf die Menschheitsgeschichte geworden. Menschen lieben Geschichten. Sie verbinden, überzeugen, stiften Sinn, werden behalten und weitererzählt. Auch Unternehmen profitieren von der Kraft faszinierender Geschichten. Apple erzählt zum Beispiel seit Jahrzehnten die Geschichte vom smarten, coolen Underdog, der sich gegen den übermächtigen, aber stillosen Konkurrenten Microsoft behauptete. Eine sympathische Gründungsgeschichte erzählt auch Modo und Modo, das Unternehmen hinter dem Moleskine-Büchlein. Über 100 Jahre lang wurde das Moleskine von einem kleinen Pariser Familienbetrieb gefertigt. Es war das Lieblingsnotizbuch berühmter Künstler wie Van Gogh, Picasso oder Hemingway. Ende der 1980er Jahre stellte der Hersteller den Betrieb ein, doch rund 10 Jahre später ließ der kleine Mailänder Verleger Modo und Modo das Notizbuch wieder aufleben. Seitdem vermarktet das Unternehmen die Moleskines konsequent mit der Geschichte der berühmten Künstler, deren Ideen in Moleskine-Heften Gestalt annahmen. Aber solche Geschichten werden Unternehmen selten auf dem Silbertablett serviert. Meist müssen sie ausgegraben werden, zum Beispiel durch Mitarbeiterbefragungen, Interviews oder Story-Workshops. Gute Geschichten können Gründungsgeschichten sein, aber auch Geschichten über Krisen und wie man sie überwunden hat. Oder Geschichten über ungewöhnliche Erfolge und bahnbrechende Erfindungen. Beispiele wie Modo und Modo oder Apple zeigen, dass Unternehmen sich durch faszinierende Geschichten von der Konkurrenz abheben und Menschen emotional ansprechen und binden können. Link Nummer 8. Wir Marken haben häufig ein Gesicht. Menschen können einer Marke ein Gesicht geben, sie dadurch greifbarer machen und zur Identifikation mit ihr einladen. Nicht ohne Grund setzt daher die Werbung traditionell auf fiktive Charaktere wie Meister Propper oder Herrn Kaiser. Beliebt sind auch Markenbotschafter wie George Clooney für Nespresso, Manfred Krug für die Telekom oder Thomas Gottschalk für Haribo. Die Gefahr dabei? Die Kunden können einem Markenbotschafter bloße Geldgier vorwerfen. Oder, was noch schlimmer ist, der Markenbotschafter leistet sich öffentliche Fehltritte und schadet damit der Marke. Ein alternativer Weg ist es, sich seine Markenbotschafter nicht von außerhalb zu holen, sondern seinen eigenen Manager, Gründer oder Inhaber als Markengesicht aufzubauen. Deren hohe Authentizität und Glaubwürdigkeit kommt der Markenbildung dabei oft sehr zugute. Denn schließlich sind es sie selbst, die hinter der Marke stehen, sie aufgebaut haben, ihren Erfolg oder Misserfolg verantworten. Sie stehen in anderen Worten mit Leib und Seele hinter dem, was sie bewerben. Bekannte deutsche Unternehmenslenker, die als eigenes Markengesicht ihre Firma vertreten, sind zum Beispiel Klaus Hipp oder Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Zu wahrer Perfektion in diesem Bereich brachte es selbstverständlich Steve Jobs. Der mittlerweile verstorbene Apple-Chef war untrennbar mit der Marke seines Unternehmens verbunden. Er vertrat Apple leidenschaftlich nach außen, zum Beispiel in mitreißenden Präsentationen, in denen er neue Produkte vorstellte. Und er stand persönlich für die bewegte Geschichte Apples. Er entwickelte sich vom Gründer in der eigenen Garage in Los Altos zum Ausgestoßenen in den 80er Jahren und schließlich zu einem triumphalen Rückkehrer, der mit iMac, iPod und so weiter eine Vision nach der anderen Wirklichkeit werden ließ. Wir Marken wie Apple haben oft ein Gesicht, das untrennbar mit der Marke verknüpft ist. Es sorgt für Glaubwürdigkeit, wirkt sympathisch und gibt dem Kunden ein Gefühl von Halt, Sicherheit und Übersicht. Blink Nummer 9. Wir Marken wollen die absolute Zufriedenheit ihrer Kunden erreichen. Wir Marken streben ein hohes Ziel an, die absolute Zufriedenheit ihrer Kunden. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist leider eher die Ausnahme. Viele Manager und Unternehmenslenker arbeiten in fensterlosen Elfenbeintürmen und lassen jegliches Gespür für ihre Kunden vermissen. Fixiert auf Zahlen und Daten der Marktforschung, umgeben von Ja-Sagern, geblendet von vorübergehendem Erfolg. So entwickeln sie Produkte, die nicht gebraucht und schon gar nicht gekauft werden. Es hilft schon, sich ab und zu in der Kundenwelt zu erden, um zu verstehen, was die eigenen Kunden eigentlich wollen. Ein paar Tage im Verkauf, den Außendienst auf Reisen begleiten, Kundenbeschwerden im Callcenter persönlich entgegennehmen. Bei IKEA gehört es zur Pflicht führender Manager, dass sie sich regelmäßig an die Kassen setzen, um den Kontakt zur Kundschaft nicht zu verlieren. Was wünscht sich der Kunde? Und wie kann ich Ihnen diesen Wunsch am einfachsten erfüllen? Am wohl kompromisslosesten geht diesen Fragen der Online-Händler Amazon nach. CEO Jeff Bezos nennt das Ziel von Amazon gar, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden. Amazons Kunden möchten so einfach, bequem und zuverlässig wie möglich einkaufen. Amazons Antworten: das One-Click-Bestellsystem, mit dem sich ein Bestellvorgang rasant abschließen lässt, Amazon Prime, mit dem man Sendungen garantiert am nächsten Tag geliefert bekommt, und Empfehlungen, die auf Analysen des Bestellverhaltens basieren und damit das Suchen erleichtern. Diese Aufzählung ließe sich noch eine ganze Weile mit weiteren Maßnahmen fortführen, die alle den Kunden dienen. Außergewöhnlich ist, dass Amazon seine Kunden darüber hinaus demonstrativ als Partner behandelt. Zum Beispiel ermöglicht das Amazon-Partnerprogramm Website-Betreibern und Bloggern, über ein Affiliate-Programm am Umsatz von Amazon zu partizipieren. Amazon ist ein perfektes Beispiel für ein Unternehmen, das all seine Maßnahmen dem Ziel zufriedener Kunde unterordnet. Damit erfüllt es überaus erfolgreich einen der wichtigsten Faktoren einer Wir-Marke. Blink Nummer 10. Wir-Marken werden von den eigenen Mitarbeitern gelebt und geliebt. Für den Aufbau einer Wir-Marke ist es wichtig, dass sie nicht nur von ihren Kunden, sondern auch von ihren Mitarbeitern geliebt wird. Zufriedene Mitarbeiter, die sich mit ihrem Unternehmen identifizieren, sind Gold wert. Denn sie sind die wichtigsten Botschafter einer Marke. Ob ein freundlicher Kassierer, ein kompetenter Callcenter-Agent, ein motivierter Manager. Sie alle verbessern durch ihr Verhalten das Image einer Marke und tragen damit ihren Teil zum Unternehmenserfolg bei. Eine hohe emotionale Bindung der Mitarbeiter setzt natürlich voraus, dass ein Unternehmen ihnen etwas bietet. Ein gutes Arbeitsklima und faire Arbeitsbedingungen gehören daher zu den Grundpfeilern einer Wir-Marke. Werfen wir in diesem Zusammenhang einen Blick auf die Drogeriemärkte DM und Schlecker und ihr Verhalten gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Schlecker behandelte seine Mitarbeiter schlecht. Sie wurden weit unter Tariflohn bezahlt und sogar heimlich von Detektiven und Kameras bei ihrer Arbeit überwacht, weil man ihnen misstraute. Dass die wenigsten Mitarbeiter sich mit der Marke Schlecker identifizieren und dies auch ihre Kunden spüren ließen, kann man ihnen bei solch einer Behandlung kaum vorwerfen. Ganz anders geht man dagegen bei DM vor. Zum einen werden die Mitarbeiter besser bezahlt. Doch was noch wichtiger ist, sie genießen Vertrauen und Wertschätzung und arbeiten selbstständiger. Dies äußert sich zum Beispiel darin, dass die Mitarbeiter aus den Märkten Einfluss auf die Sortimentsplanung haben oder dass sie Dienstpläne selbst erstellen können und sie nicht einfach von Vorgesetzten aufgedrückt bekommen. Mitarbeiter bei DM sollen Beteiligte sein, keine Befehlsempfänger. Natürlich hat diese Form der Mitarbeiterphilosophie einen positiven Einfluss auf die Marke DM, denn ein Mitarbeiter, der ernst genommen und eingebunden wird, tritt auch nach außen offen, kompetent und selbstbewusst auf und wird so zu einem guten Markenbotschafter. Blink Nummer 11. Wir Marken sind wertebewusst. 1970 behauptete der spätere Nobelpreisgewinner Milton Friedman: die soziale Verantwortung der Wirtschaft ist es, ihre Profite zu vergrößern. Doch auch ein Nobelpreisträger kann sich irren. Unternehmen, die nur auf Profit aus sind, ohne Werte wie soziale Verantwortung zu vertreten, haben heute kaum noch eine Chance, zu einer Spitzenmarke zu werden. Dies liegt zum einen daran, dass unsere Gesellschaft immer stärker Verantwortung und Nachhaltigkeit einfordert. Studenten und Friedensbewegungen, Atomkraftgegner, der breite Zuspruch den Grünen gegenüber, die Angst vor dem Klimawandel, die Förderung erneuerbarer Energien. Unser Bewusstsein für ökologische und soziale Missstände wurde in vielerlei Hinsicht geschärft. Zum anderen leben wir mittlerweile in einer vernetzten Wissens- und Informationsgesellschaft. Mit nur ein paar Klicks können wir uns über alles informieren, was uns interessiert und bewegt. Und selbst wenn wir von den Schlagzeilen nichts wissen wollten, wir könnten uns ihnen kaum entziehen. BP vernichtet Landstriche in Nigeria für seine Ölbohrungen. Nokia schließt in Bochum ein Werk, obwohl es schwarze Zahlen schreibt. Versicherungsverkäufer der Hamburg-Mannheimer feiern Sexsausen auf Firmenkosten. Wenn uns nicht gefällt, was wir da lesen, verbreiten wir unseren Unmut über Facebook oder Twitter und setzen die betroffenen Unternehmen massiv unter Druck. Die meisten Unternehmen formulieren auf ihren Websites und in ihren Imagebroschüren Werte, die ihnen angeblich wichtig sind. Doch nur die wenigsten halten sich auch an sie, wenn es darauf ankommt. Wir Marken lassen sich dagegen an ihren Taten messen. Ein Beispiel ist das amerikanische Pharmaunternehmen Johnson & Johnson. Dieses zeigte bereits Anfang der 1980er Jahre, lange bevor Corporate Social Responsibility zum Modewort wurde, was verantwortungsvolles Handeln wirklich bedeutet. 1982 starben innerhalb von 2 Tagen 7 Menschen, nachdem sie ein Medikament von J&J eingenommen hatten. Das Unternehmen traf jedoch keine Schuld. Es stellte sich heraus, dass nach der Auslieferung in den Handel einige Kapseln von einem Unbekannten mit Cyanid vergiftet worden waren. J&J reagierte sofort, zog sämtliche Packungen aus dem Handel zurück und informierte im großen Stil die Öffentlichkeit. Insgesamt verlor das Unternehmen dadurch über 100 Millionen Dollar, doch es gewann durch sein entschlossenes, moralisches Handeln das Vertrauen der Kunden zurück. Blink Nummer 12. Wir Marken genießen das Vertrauen ihrer Kunden. Ähnlich wie in einer Freundschaft ist auch der Kern einer Spitzenmarke Vertrauen. Vertraut der Kunde einer Marke, fällt ihm die Entscheidung für den Kauf deutlich leichter. Vertrauen bildet damit im harten globalen Wettbewerb, in dem unzählige Angebote um unsere Aufmerksamkeit buhlen, einen unschätzbaren Vorteil. Wie ist das Vertrauen der Menschen für Unternehmen also am besten zu gewinnen? Umfragen zeigen, dass die Basis für Kundenvertrauen gute Produkte und ein kompetenter Service sind. Doch noch wichtiger ist den Menschen, dass ein Unternehmen ehrlich und transparent auftritt. Unternehmen, die sich zum Beispiel in Krisenzeiten abschotten und eine undurchsichtige Informationspolitik betreiben, verlieren in der Öffentlichkeit schnell an Ansehen und büßen so das Vertrauen ihrer Kunden ein. Dadurch fügen sie ihrer Marke schweren Schaden zu. Ein anschauliches Negativbeispiel ist auch hier BP. 2010 kam es zu der Explosion auf der Ölplattform Deepwater Horizon, in deren Folge 3 Monate lang Öl in das Meer austrat und eine Naturkatastrophe auslöste. Neben den unzulänglichen Rettungsversuchen und dem ungeschickten öffentlichen Auftreten der verantwortlichen Personen verspielte BP vor allem durch seine restriktive Informationspolitik seine Glaubwürdigkeit bei der Öffentlichkeit. Fotojournalisten wurden beispielsweise von BP-Vertretern daran gehindert, zu den Orten zu gelangen, die durch die Ölkatastrophe großen Schaden erlitten hatten. Das Bildmaterial, das BP dagegen der Öffentlichkeit auf ihrer Webseite präsentierte, zeigte nur unverfängliche Bilder, die das Ausmaß der Katastrophe verharmlosten. Neben Transparenz und Ehrlichkeit ist auch Kontinuität eine Grundlage für Vertrauen. Menschen wollen wissen, woran sie sind, wenn sie mit einer Marke konfrontiert werden. Eine Marke, die sich ständig neu erfinden will und damit von ihrem Kern abweicht, wird es daher schwer haben, erfolgreich zu sein, es sei denn, der Markenkern lautet ständige Veränderung. Die einstige Spitzenmarke Camel beging etwa den Fehler, ihren Markenkern von Freiheit und Abenteuer zu verraten, um sich als Lifestyle-Produkt anzubiedern. Das Ergebnis? Die Verkäufe fielen in den Keller und der Marktanteil sank um rund 3/4. Vertrauen zu gewinnen ist schwierig und setzt einen langen Atem voraus. Vertrauen zu verspielen ist dagegen keine große Kunst. Oder in den Worten von Warren Buffett formuliert, es dauert 20 Jahre, einen guten Ruf aufzubauen und 5 Minuten, ihn zu ruinieren. Das waren die Blinks zu Meine Marke von Hermann H. Waller. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass das Geheimnis erfolgreicher Marken ist, dass sie mehr bieten als nur ein gutes Produkt oder Angebot. Sie perfektionieren all die Momente und Maßnahmen, die dazu beitragen, dass sie in den Köpfen der Menschen haften bleiben und in einem positiven Licht gesehen werden. Wir von Blinkist versuchen natürlich auch, eine richtige Wir-Marke zu werden. Das heißt, das Vertrauen von euch zu uns ist uns auch wichtig. Und dabei könnt ihr uns helfen. Und zwar, indem ihr uns Feedback gebt. Sprich, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Meine Marke und sagt uns, was ihr denkt.